NDR Info. Themen des Tages.
Wie sicher lebt man in Deutschland? Die polizeiliche Kriminalstatistik will Antworten geben. Wir beleuchten sie gleich in den Themen des Tages. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Gibt es nun neue Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran? Ist Kraftstoff in Deutschland von Diesel bis Kerosin nicht nur teuer, sondern bald auch knapp? Darauf blicken wir ebenso wie auf den Buckelwal in der Ostsee, der nun zwar wieder beweglicher ist, aber vielleicht immer noch orientierungslos. Bundesinnenminister Dobrindt, CSU, und Hamburgs Innensenator Grote, SPD, haben heute gemeinsam mit BKA-Chef Münch die neue polizeiliche Kriminalstatistik präsentiert und kommentiert. Wie so oft kann man unterschiedliche Signale aus dem Datenwerk empfangen. Einerseits geht die Zahl der Straftaten zurück, auch die Gewaltkriminalität ist rückläufig, aber bei einigen schweren Straftaten registriert man auch teils deutliche Anstiege. Dietrich Karl-Meurer fasst zusammen.
Wie steht es um die Sicherheit in Deutschland? Bundesinnenminister Alexander Dobrindt beschreibt die Entwicklung im letzten Jahr mit einer Zahl.
Die polizeiliche Kriminalstatistik weist einen Rückgang von 5,6% aus.
Der CSU-Politiker ordnet ein.
Darin ein Anteil Rückgang durch die Liberalisierung, durch die Cannabis-Liberalisierung bedingt. Würde man den rausrechnen, würde man bei 4,7 landen.
Ein Teil des Rückgangs lässt sich also auf die seit April 2024 geltende neue Gesetzeslage zurückführen. Insgesamt listet die Statistik rund 5,5 Millionen Straftaten auf, wobei die Statistik nur das Hellfeld zeigt, also der Polizei bekannte und abgeschlossene Fälle. Aber viele Taten bleiben im Dunkelfeld. Dobrindt erläutert, die Gewaltkriminalität sank leicht um 2,3%, blieb aber hoch.
Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen.
Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Hamburgs Innensenator Andi Grote, bewertet die generelle Entwicklung. Der SPD-Politiker sagt bei der Vorstellung der Statistik,
wenn man die Zahl von Straftaten pro 100.000 Einwohner betrachtet und dann sich eine langfristige Entwicklung ansieht, dann kann man sagen, dass Deutschland eigentlich über die Jahrzehnte ein immer sichereres Land geworden ist. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv für viele, die so das Gefühl haben, dass es doch eigentlich immer unsicherer geworden ist. Das ist nicht zutreffend.
Gleichzeitig sieht Grote große Probleme bei Sexualdelikten.
Hier sind wir in einer durchaus sehr problematischen, ernsten Entwicklung.
Denn Vergewaltigungen und schwere sexuelle Übergriffe haben deutlich zugenommen. Grote nennt als Grund eine gestiegene Anzeigebereitschaft. Viele andere Delikte sind im letzten Jahr zurückgegangen, etwa Diebstahl, Betrug und Rauschgifttaten. Die Cannabis-Teillegalisierung verstärkt diesen Effekt. Gesunken ist auch die Zahl der Tatverdächtigen. Von rund 2 Millionen Menschen unter Tatverdacht hat ein großer Teil keine deutsche Staatsangehörigkeit, sagt Innenminister Dobrindt.
Man kann hier aus der Statistik herauslesen, dass nichtdeutsche Tatverdächtige fast 43% ausmachen und deswegen deutlich überrepräsentiert sind.
Eine weitere Beobachtung: Im Vergleich zeigt sich, dass Gewaltkriminalität bei Jugendlichen sinkt, bei Kindern aber leicht zunimmt. Mögliche Gründe sind psychische Belastungen, Internetnutzung und mehr Anzeigen. Begleitend zur Kriminalstatistik stellte das Bundeskriminalamt die Studie SKIT 2024 vor. Sie beruht auf einer großen Befragung und zeigt das große Dunkelfeld, besonders bei Sexualdelikten. BKA-Präsident Holger Münch sagt dazu:
Und zugleich ist die Anzeigequote sehr niedrig bei Vergewaltigung bzw. Zwang zu sexuellen Handlungen. Lag sie 2023 bei 6,2%.
Die Behörden werten beide Quellen gemeinsam aus. Statistik und Studie ergänzen sich. Zusammen zeigen sie Kriminalität und Sicherheitsgefühl.
Und über die neue polizeiliche Kriminalstatistik habe ich am Nachmittag mit Professor Tobias Singelnstein gesprochen, Kriminologe an der Goethe-Universität in Frankfurt. Kriminalität verändert sich, sie wird digitaler, internationaler und in manchen Bereichen auch brutaler. Das sagt BKA-Chef Münch heute. Entspricht das Ihren Beobachtungen und Forschungen, was er da zusammenfasst?
Man kann auf jeden Fall sagen, dass der digitale Raum massiv an Bedeutung gewonnen hat. Wir haben das in den vergangenen Wochen und Monaten in der öffentlichen Debatte gesehen. Aber wir sehen nicht nur bei sexualisierter Gewalt, bei Sexualstraftaten eine gewisse Verlagerung ins Digitale, sondern in verschiedenen Deliktsbereichen.
Und gilt das dann immer auch für die Seite der Ermittler und Fahnder, digitaler und internationaler, oder gibt es da jetzt einen Vorsprung der Kriminalität?
Für die Strafverfolgungsbehörden ist es unter Umständen nicht ganz einfach, diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Man braucht die entsprechende technische Ausstattung, die Rechtsgrundlagen und muss eben auch international zusammenarbeiten. Und das sind dann Dinge, die sich unter Umständen erst entwickeln müssen.
Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexueller Übergriff in besonders schwerem Fall, aber auch Verbreitung, Erwerb, Besitz, Herstellung, Jugend pornografischer Inhalte, überall satte Pluszahlen bis zu 20%. Ist das auch schon die skizzierte Brutalisierung, in diesem Fall der Sexualität, oder ist das vielleicht auch nur eine Aufhellung des Dunkelfelds durch Beherzteres zur Anzeige bringen?
Das ist eine gute Frage, die dringend genauerer Untersuchung bedürfte. Wir sehen bei den Sexualstraftaten generell eine sehr niedrige Anzeigequote. Die SKID-Untersuchung des Bundeskriminalamtes hat gerade gezeigt, dass bei sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung die Anzeigequote zum Beispiel bei 6,2% liegt. Das ist sehr niedrig. Das heißt, die PKS, die polizeilichen Daten, bilden nur einen sehr kleinen Ausschnitt dessen ab, was in der Gesellschaft tatsächlich passiert. Und wenn jetzt in diesen polizeilichen Daten ein Anstieg zu sehen ist, dann muss das nicht unbedingt eine Zunahme der tatsächlichen Fälle sein, sondern es kann in der Tat auch einfach dem Umstand geschuldet sein, dass mehr Leute sich für eine Anzeigeerstattung entschieden haben als früher.
Die Teillegalisierung des Cannabiskonsums ist ein Faktor der rückgängigen Deliktzahlen. Kann man hier überhaupt schon ein Fazit ziehen, ob das eine Erfolgsgeschichte ist, oder muss man Jahre abwarten, ehe man sieht, ob sich da Dinge auch im kriminellen Bereich des Drogenhandels und Konsums nur verschieben?
Ob das Ganze eine Erfolgsgeschichte ist, ist ja am Ende eine politische Frage. Aus kriminologischer Perspektive kann man jedenfalls sagen, dass die Entkriminalisierung, die hier vorgenommen wurde, ganz wesentlich veränderten gesellschaftlichen Vorstellungen in dem Bereich entspricht. Und deshalb ist es eigentlich folgerichtig, dass der Gesetzgeber hier zu einer Veränderung ist.
Wenn wir bei politischen Beurteilungen sind, taugt die Kriminalstatistik der Polizei zur Bewertung des Gelingens von Integration oder zur Feststellung eines Sicherheitsrisikos durch Migration, oder sind dafür zu viele Unschärfen in dieser Art von Statistik? Und man sollte sich vielleicht eher auf abgeschlossene Verfahren konzentrieren.
Erstens muss man zunächst mal sehen, dass die PKS eben nur eine polizeiliche Tätigkeitsstatistik ist. Das heißt, sie teilt uns unmittelbar nur mit, was hat die Polizei im vergangenen Jahr gearbeitet, wie viele Fälle hat sie abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaften abgegeben. Und das ist nur ein Anhaltspunkt dafür, wie sich Kriminalität in der Gesellschaft entwickelt hat. Und zum anderen muss man sagen, dass wir in der öffentlichen Debatte eigentlich eine Verknüpfung von Kriminalität oder Sicherheitsthemen und Migration haben, die der gesellschaftlichen Bedeutung des Ganzen nicht gerecht wird. Ne? Auch unter Migrantinnen und Migranten, bei Geflüchteten begeht nur eine kleine Minderheit der Menschen Straftaten, und ob Migration gelingt, ob Integration gelingt, hängt von sehr vielen anderen Faktoren ab.
Wenn wir schon Strafverfahren tangiert hatten, Sie sind Kriminologe und Strafrechtler, müssten nicht Strafrecht und Strafvollzug irgendwann so zurückwirken auf die Straftaten, dass man jetzt über die Sühne einzelner Täter hinaus auch einen Rückgang des Phänomens Kriminalität verzeichnet? Oder braucht es dazu einfach noch ganz andere Anstrengungen daneben?
Also aus kriminologischer Sicht würde man immer sagen, dass abweichendes Verhalten, dass Kriminalität zu einer Gesellschaft dazugehört. Ne? Wir leben in einer Gesellschaft, die von sozialen Normen strukturiert und geprägt ist. Und da, wo es soziale Normen gibt, egal ob es jetzt Höflichkeitsregeln oder Straftatbestände sind, gibt es immer auch Verletzungen, Übertretungen dieser Regeln. Und deshalb ist aus wissenschaftlicher Perspektive eine Gesellschaft ohne Kriminalität gar nicht vorstellbar. Im Gegenteil, Kriminalität ist in einem gewissen Maße normal und gehört zu jeder Gesellschaft dazu. Die Frage ist eben, welches Ausmaß nimmt es in der Gesellschaft an und auf was für einem Niveau bewegen wir uns da?
Der Kriminologe Tobias Singelnstein, Professor an der Universität Frankfurt, in den NDR-Info-Themen des Tages am Montag. Stehen die Zeichen nun wieder auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, oder bleibt es beim geopolitischen Mühlespiel mit dem Auf- und Zuziehen der Straße von Hormus, dass ja sowohl Teheran als auch die US-Armee mit den Weltmärkten spielen? Darüber habe ich am Nachmittag mit Korrespondentin Franziska Amler im Studio Neu-Delhi gesprochen. Ist die pakistanische Regierung denn bereit, erneut Gastgeber und zugleich Vermittler zu sein? Und sind auch Delegationen im Anflug?
Also die pakistanische Seite ist mehr als bereit. Also schon vor Trumps offizieller Ankündigung gestern, dass es eben eine zweite Verhandlungsrunde geben soll, hatten die Behörden ja in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad schon die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, Hotels blockiert. Also alles deutete eigentlich seit dem Wochenende auf Verhandlungen hin. Und vorhin kam jetzt auch die Meldung, dass die US-Delegation um J.D. Vance tatsächlich wohl in wenigen Stunden Islamabad erreichen soll. Das war ja bis dato noch unklar, ob er nun tatsächlich im Flieger sitzt oder nicht. Wann genau es dann die Gespräche geben soll, das ist noch unklar. Aber heute passiert mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wohl nichts mehr in Islamabad. Es ist jetzt wohl die Rede von morgen. Und der Iran hält es sich weiter offen, ob man jetzt eine Delegation hinschickt oder nicht. Auch da ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Also vieles derzeit noch unklar. Aber man kann sagen, hinter den Kulissen, da ist Pakistan offenbar ordentlich am Rödeln, tatsächlich beide Parteien wieder an einen Tisch zu bekommen.
Sind die Iraner denn willens, an den Verhandlungstisch zurückzukommen, oder hat die US-Besetzung und Beschlagnahme eines Frachters einen Rückschlag gebracht?
Also das war definitiv ein Rückschlag. Das hat der Iran ja auch so gesagt, dass ja diese Blockade der Amerikaner von iranischen Häfen eigentlich eines der Haupthindernisse sei auf dem Weg zu Verhandlungen in Pakistan. Nicht nur eben der Angriff auf das Frachtschiff, sagt ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran, sondern auch zum Beispiel die Lage im Libanon. Der Iran wirft ja den USA auch Verstoß gegen die Feuerpause vor. Auch der Vorwurf übertriebener Forderungen seitens der USA steht im Raum. Dahinter könnte natürlich auch Machtpoker stecken. Der Iran will sich natürlich auch, ich sag mal, international ernst genommen fühlen. Aber offenbar scheint nun doch ja Bewegung reingekommen zu sein. Zumindest hieß es jetzt aus Teheran, man stehe so wörtlich einer möglichen Teilnahme an Friedensgesprächen mit den Vereinigten Staaten grundsätzlich positiv gegenüber.
Aber so oder so gibt es in den letzten Stunden diplomatische Aktivitäten, also auch am Telefon etwa oder auf Botschafterebene.
Absolut. Pakistan ist dabei sehr aktiv. Also der pakistanische Armeechef Munir, der hat ja viel vermittelt zwischen den beiden Staaten. Er hat offenbar auch mit Donald Trump gesprochen. Die beiden haben ja bekanntermaßen ja einen guten Draht zueinander und ihm eben erklärt, dass diese Seeblockade ja ein großes Hindernis sei. So hieß es zumindest aus ja pakistanischen Sicherheitskreisen. Und Trump, der hat dann offenbar gesagt, er werde diesen Einwand, Zitat, in Erwägung ziehen. Und außerdem hat auch gestern Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian telefoniert. Und heute hat auch Pakistans Innenminister bei ja zwei verschiedenen Treffen diplomatische Vertreter aus dem Iran und aus den USA empfangen. Dabei sei es unter anderem vor allen Dingen über die Sicherheit in Islamabad vor eben möglichen nächsten Verhandlungsrunden gegangen. Also die diplomatischen Drähte, die scheinen wirklich zu glühen. Und das müssen sie auch, weil die Zeit drängt, denn die Waffenruhe zwischen Iran und den USA, die läuft ja am Mittwoch aus.
Wenn wir noch mal auf Indien blicken, ist das Land denn auch von der Seeblockade der USA betroffen und von der Sperrung der Meerenge von Hormuz durch die Iraner? Oder kann man sich als Großkunde energiepolitisch durch diese Krise lavieren und ja auch Öl von Russland und aus dem Persischen Golf beziehen?
Also natürlich ist Indien auch betroffen. 80% der Energie wird ja eingeführt. Indien ist einer der größten Energieimporteure der Welt. Es hat einen wahnsinnigen Energiebedarf. Es leben ja hier 1,4 Milliarden Menschen. Und auch aus Regierungskreisen, da hieß es heute, man stehe in Kontakt mit dem Iran und anderen Ländern, um eben die sichere Passage indischer Schiffe zu gewährleisten. Denn, das muss man so klar sagen, wenn die Straße von Hormuz tatsächlich für mehrere Monate jetzt effektiv geschlossen wäre, dann würde das für Indien natürlich, wie schon jetzt, höhere Treibstoffpreise bedeuten, Inflation, Druck auf die Rupie und natürlich auch ein langsameres Wirtschaftswachstum. Das Land könnte zwar damit umgehen, allerdings natürlich zu erheblichen wirtschaftlichen Kosten. Bei jetzt einer begrenzten Blockade, da kann Indien ja wahrscheinlich das aushalten, indem es sich eben wieder stärker auf russisches Rohöl und auch alternative Routen im Persischen Golf stützt. Aber wir sehen es ja schon jetzt beim Kochgas, was ja vor allen Dingen aus dem Nahen Osten kommt, dass hier ein Riesenmangel ist. Und das trifft natürlich vor allem die ärmere Bevölkerung.
Einschätzungen von Franziska Amler aus dem ARD-Studio Südasien. Das Fallen des Ölpreises in der vergangenen Woche war nur eine Episode. Alles hängt am Nadelöhr Meerenge von Hormus und Deutschland ist nur Zuschauer. Der nervöse Weltmarkt sorgt weiter für teure Kraftstoffe. Das trifft auch die Luftfahrt, wie drastische Entscheidungen der Lufthansa schon gezeigt haben. Die Bundeswirtschaftsministerin traf sich heute mit Vertretern der Branche zur Risikoeinschätzung, während die Taskforce Energiesicherheit der Regierung weitere Maßnahmen berät und der Kanzler auch den Nationalen Sicherheitsrat am Zug sieht. Anne-Kathrin Mellmann berichtet.
Treibstoff sparen sollte Deutschland, so ein Oppositionsvorschlag, damit genug für alle Verkehrsmittel da ist. Aber über das Wie gibt es unterschiedliche Ansichten. Michael Kellner, energiepolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag.
Die Situation ist ernst. Wir können auf Kurzstreckenflüge verzichten. Wir können auf Kurzstrecke Innereuropa verzichten. Wir können auf Privatflieger verzichten, weil wir den Kerosin für die internationalen Flüge, für den Frachtverkehr und natürlich für die Rettungsflüge brauchen. Und deswegen ist so wichtig, dass unser Land spart.
Auch Linken-Co-Chefin Ines Schwertner will ran an die Inlandsflüge.
In so einer Krise möchte ich niemandem den Sommerurlaub strittig machen, sondern wirklich Managern sagen, nehmt mal eure Bahncard 100 und setzt euch in den ICE.
Für den energiepolitischen Sprecher der AfD im Bundestag, Steffen Kotré, heißt die Lösung:
Zurück zu russischen Lieferungen. Das heißt, unsere Lieferungen diversifizieren mit allem drum und dran. Alles andere wird nicht fruchten.
Die Opposition gibt sich beim Kerosinthema alarmiert. Doch ist die Lage tatsächlich so ernst, wie es bei der Opposition anklingt? Die Koalition sendet unterschiedliche Signale. Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU kündigt Beratungen im Nationalen Sicherheitsrat an, was ernst klingt. Und er versucht gleichzeitig zu beruhigen.
Für den Moment gilt, für den Moment. Die Marktlage ist angespannt, aber die Versorgung in Deutschland ist gesichert. Für den Fall, dass sich die Lage verschärfen sollte, sind wir auf Maßnahmen vorbereitet.
Und seine CDU-Parteikollegin Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche warnt vor Alarmismus.
Hier in Deutschland haben wir Gott sei Dank keine Mangelsituation.
Entlastungen beim Kerosin, damit dem Sommerurlaub nichts im Wege steht. Kein Thema. Noch nicht. Ministerin Reicher hat zum Wochenbeginn Vertreter aus Luftfahrt-, Mineralöl- und Raffineriebranche zum Austausch eingeladen. Sie selbst war aber gar nicht dabei. SPD-Vizekanzler Lars Klingbeil rät, die Lage ernst zu nehmen, so wie auch SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf, der aber keine konkreten Vorschläge machen will. Nur so viel.
Ich weise grundsätzlich darauf hin, dass all diese Debatten einfach zeigen, dass die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu hoch ist und wir nicht nur aus Klimagesichtspunkten, sondern vor allen Dingen aus ökonomischen, aber auch aus Sicherheitsperspektive endlich stärker in den Ausbau der erneuerbaren Energien noch wieder investieren müssen und dass wir der Partner in der Regierung sind, der das auch vorantreibt.
Die SPD-Ministerpräsidenten fordern in einem Brief an Kanzler Merz eine Sonderministerpräsidentenkonferenz. Die bisherigen Schritte der Bundesregierung nennen sie wichtig und notwendig. Aber nun müsse es schnell eine enge Abstimmung geben.
Hauptstadtkorrespondentin Anne-Kathrin Mellmann. Die gute Nachricht, der Wal liegt nicht mehr vor Pöhl fest. Er schwimmt wieder, und zwar kreuz und quer durch die Kirchsee, eine kleine Bucht in der größeren Wismarbucht. Die schlechte Nachricht, das war nicht der Plan. Der Plan war, dass der Wal in einer Plane zwischen Pontons liegt und so, gut genässt, aber in stabiler Lage, in die offene Ostsee, dann in die Nordsee, bis in den Atlantik geschleppt wird. Theresa Hebert hat die Lage vor Pöhl heute als Reporterin im Blick. Wo ist der Wal denn jetzt am frühen Abend und findet er womöglich von allein wieder aus der schmalen und flachen Bucht hinaus?
Ach Markus, ich glaube, das wünschen wir uns alle. Ich kann dir sagen, ich stehe am Ufer und zwar ja auf Pöhl, entschuldige bitte. Es war wahrscheinlich der Wind, der mich gerade ein bisschen durcheinander gebracht hat. Ja, also ich stehe jetzt hier 50 Meter ungefähr Luftlinie entfernt vom Wal. Ich kann dir sagen, er hängt immer noch fest, er liegt immer noch fest. Ich sehe auf jeden Fall Fontänen, das kann ich auch noch sehen. Und es ist immer noch ein Boot dort, ein Schlauchboot mit ungefähr 5 bis 6 Leuten drauf. 2 Taucher aktuell immer noch am Wal selber. Denn es wird ja immer noch gerade geschaut, wie geht es dem Wal? Was ist heute noch möglich? Sind Unterspülungen noch möglich? Geht es vielleicht sogar noch, dass man diesen GPS-Sender anbringt an den Wal, auf seine ja doch immer noch sehr kaputte Haut? Das ist jetzt die große Frage, aber ob sich die heute Abend hier noch klären lässt, das wird, glaube ich, schwierig.
Was sagen denn die Initiatoren der privaten Rettungsmission? Bisher hatten sie den Experten immer Vorwürfe gemacht, auch dem Umweltministerium, das ja einzelnen Schritten sein Okay geben muss. Wie beurteilen die jetzt ihren eigenen Erfolg oder eben Misserfolg?
Ich sage immer noch, die haben immer noch, glaube ich, große Hoffnung. Natürlich, glaube ich, ist jeder hier gerade enttäuscht, dass dieser Wahl sich schon wieder festgeschwommen hat. Das muss man, glaube ich, schon sagen. Und natürlich zeigt es eben auch, dass jetzt gerade wieder Taucher eben vor Ort sind, dass man alles nochmal versuchen will. Dass man schauen will, ist es wirklich noch irgendwie möglich, diesen Wal doch noch rauszubewegen. Denn das Wasser sinkt ja immer mehr. Auch der Wind lässt immer mehr nach, drückt das Wasser wirklich immer mehr raus. Und es wird lebensgefährlich für den Wal. Also es muss schon noch irgendwie was passieren von der Privatinitiative. Ich glaube, da ist man immer noch auch wirklich guten Willens. Aber wie gesagt, ob das heute Erfolg hat, ob das morgen Erfolg hat, das ist wirklich die sehr, sehr große Frage hier.
Wo stehen wir denn jetzt? Wieder da, wo wir vor 2 Wochen standen, als er in die Bucht geschwommen ist, nur dass der Wal weiterhin nicht gut ernährt ist, aber seit 3 Tagen jetzt wieder stark gestresst ist. Was versucht man jetzt, ihn wieder zu motivieren, zu eskortieren?
Da sagst du was. Ja, man hat natürlich heute Morgen versucht, ihn wieder zu mobilisieren. Es waren immer wieder Boote dort, es waren immer Schlauchboote dort, die versucht haben, ihn wieder so ein bisschen zu lenken. Du hast es ja auch schon angesprochen. Er wollte ja immer wieder Richtung Kirchdorf, immer wieder Richtung Hafen. Jetzt hat er sich festgeschwommen, 3 Meter neben der Fahrrinne, wo man dachte, mein Gott, wieso ist er nicht in der Fahrrinne geblieben und ist wirklich einfach rausgeschwommen im tiefen Gewässer. Aber nein. Es ist halt irgendwie so ein bisschen schwierig. Und fragst du mich persönlich, Markus, kann ich dir sagen, man ist irgendwie wieder da angekommen, wie du es gerade schon gesagt hast, wie vor 3 Wochen. Es ist super, super schwierig. Man kann das Beste hoffen. Die Initiatoren geben nicht auf. Und ich glaube, auch der Minister Backhaus möchte natürlich, wie er auch selber schon gesagt hat, dass das Tier wieder rauskommt ins Meer.
Ja, nach ihm wollte ich noch fragen, wie blickt er darauf, der ja den Wal schon mal zum Sterben in Frieden lassen wollte, ehe er dann die privaten Retter vergangene Woche plötzlich machen ließ?
Da sagst du was, ja. Er ist immer noch in sehr regem Austausch natürlich mit der Privatinitiative. Man muss sagen, es gibt immer wieder Vorwürfe von dieser Privatinitiative, dass eben Behörden Sachen zu lange dauern, Genehmigungen, Absprachen. Das dementiert aber der Umweltminister Backhaus und sagt, nein, wir haben ganz kurze Wege. Wir sprechen Dinge sofort innerhalb teilweise von 10 Minuten ab. Gestern hat er ja auch nochmal angesprochen, dass die hawaiianische Tierärztin, die hier eingeflogen wurde, sofort zugelassen wurde innerhalb, sag ich mal, von einer Viertelstunde ihre Approbation. Also es gibt schon die kurzen Wege. Wer da nun recht hat, Markus, das weiß man natürlich immer nicht. Fakt ist, es gibt eine Zusammenarbeit und wir werden sehen, wie sich die nächsten 48 Stunden hier noch weiterentwickelt. Ne?
Theresa Hebert live aus Kirchdorf auf der Insel Pöhl über das Schicksal des Buckelwals, der wieder schwimmt, aber noch nicht die Richtung findet, die ihm Rettung bringt. Das waren die NDR-Info-Themen des Tages am Montag.
Wirtschaft geht uns alle an.
Dann kann ich jetzt durchaus da ein Schnäppchen abgreifen.
Also das ist wirklich Kampf um die Kunden oder den Kunden.
Verbrauchernah und hintergründig.
Der Sprit wird jetzt 17 Cent günstiger. Klingt für mich jetzt so ein bisschen voreilig, ehrlich gesagt.
Der Bundeskanzler hat ja das Problem eigentlich schon benannt. Im Prinzip hat er gesagt, wir können die Steuern senken, aber ob die Mineralölkonzerne das weitergeben, wir hoffen drauf, wir drängen drauf, aber entscheiden. Das machen die einfach selbst.
Die NDR-Info-Wirtschaftsredaktion spürt die wichtigsten Themen auf und ordnet sie ein. Leicht verständlich in nur 10 Minuten.
Wenn wir es auf einen normalen Pendler, auf eine normale Pendlerin runterrechnen, einen Tankrabatt, dann sind es irgendwie 10 Euro im Monat. Das ist Geld, aber es ist halt nicht die Welt.
10 Minuten Wirtschaft. Jederzeit. In der neuen ARD Sounds App.